Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Ida, Folge Nummer 60. Und dementsprechend ein super einfallsreiches Opening. Hi.
Na, ja, Folge Nummer 60, das ist wirklich verrückt.
Ja, Wahnsinn, aber auch schön. Also diese 60 Folgen gingen wahnsinnig, gefühlt sehr schnell rum, muss ich sagen.
Ja, ja, also wer uns jetzt von Anfang an zugehört hat, der hat es schon echt lange ausgehalten.
Weit geschafft, ja. Auf jeden Fall. Nee, aber ich habe schon noch so so im Kopf, wie wir das erste Mal in Innsbruck saßen und alles war so neu und unbekannt und aufregend. Es ist jetzt natürlich immer noch immer so ein bisschen aufregend, aber inzwischen ist man einfach so ein bisschen doch mehr eingegroovt und so. Aber trotzdem, 60 Folgen ist auf jeden Fall eine Hausnummer, finde ich. Also ich habe es letztens völlig ungläubig in unsere Gruppe geschrieben und gesagt, Alter, wir sind inzwischen bei, letztens waren es noch 59 Folgen. Ich dachte, boah, echt krass. Ja, gar nicht so wenig.
Ja, und deswegen haben wir heute ein kleines Special. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen.
Ja, wer kündigt's an?
Du darfst.
ja, wir haben uns überlegt, heute keine Community-Fragen, kein Thema, sondern jeder stellt der anderen 5 schnelle Fragen. Das haben wir vielleicht einen Ticken ausgemischtes Hack geklaut.
Also mir will ich jetzt nicht sagen, du.
Ich hab's ausgemischtes Hack geklaut.
Als großer gemischtes Hack-Fan.
Aber also es war, was heißt geklaut? So ein bisschen Inspiration. Weil ich glaube, das könnte ganz witzig sein, wenn wir einfach mal, ohne dass wir die Fragen kennen jeweils, einfach mal so ein paar, ja, vielleicht noch Sachen erfahren, die wir auch noch nicht wissen über die andere. Fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, aber eine Frage, die nicht neu ist und die ich dir gerne jetzt auch stellen möchte, wie geht's dir denn?
Mir geht's super gut. Ja, das Trainingslager liegt hinter mir. Ich fühle mich richtig gut, bin schon voll K.O., aber irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, es hat alles super geklappt. Heute hatte ich eigentlich Ruhetag vom Laufen, aber Krafttraining und kann mich gefühlt auch kaum bewegen, seit so einer Stunde etwa. Hatte eben schon einen ganz schönen Hänger, kurz bevor ich in mein Aufnahmezimmer hier gegangen bin. Und dabei hat mir echt alles wehgetan. Aber mir geht's sonst ganz wunderbar. Wie geht's dir?
Alles wehgetan vom Krafttraining oder vom Laufen? Okay.
Nee, vom Krafttraining.
Ja, aber cool, wenn man quasi so, wie man halt energetisch aus so einem Trainingslager rausgehen kann, wenn nichts wehtut und so. Das ist doch perfekt. Schön. Das gibt auch einen Motivationsschub und einen Selbstvertrauensschub jetzt für die nächsten Wochen, oder? Denke ich.
Ja, also es gilt, das jetzt aufrecht zu erhalten. Eine Woche habe ich jetzt noch mit ein bisschen mehr Belastung und dann ist nächste Woche Erholungswoche und ich habe schon echt viel Zeit investiert in die Recovery in den letzten 2 Wochen und das möchte ich gerne hier jetzt zu Hause auch aufrechterhalten, damit ich eben das Pensum weiterhin wegstecke und bin eigentlich ganz positiv gestimmt.
Schön, sehr gut. Das freut mich.
Wie geht's denn dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin, also du bist jetzt quasi wieder daheim und bei mir geht's jetzt dann bald los. Ich bin am Packen, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt und da noch so ein bisschen am Verzweifeln, weil es für 8 Wochen ist und das ist gar nicht so einfach, da alles unterzubekommen. Und ja, freue mich jetzt auf alles, was kommt. Bei mir ist ja jetzt Rennwoche, weil ich am Samstag ja den Eiger lauf. Auf den freue ich mich. Ist aber tatsächlich, sind einige, also je nachdem, wer dann kommt, aber zumindest auf der Startliste stehen einige Namen, die man kennt. Was auf jeden Fall, ja, wird, glaube ich, ein spannendes Rennen, könnte ich mir vorstellen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich aber generell jetzt auf die nächsten Wochen. Ist jetzt schön. Nächste Woche um die Uhrzeit bin ich schon in Chamonix. Ja.
Ja, ich bin auch gespannt, das zu verfolgen. Ich glaube, so 3, 4 aus der Startliste sind auf jeden Fall verletzt. Also ich bin auch gespannt, wer am Ende wirklich startet. Aber ich kann dich gut verstehen, dass die Vorfreude steigt und auch so das Gefühl, jetzt das Training oder sich für das harte Training zu belohnen. Der Wettkampf steht vor der Tür und danach geht's für dich nach Chamonix. Das sind doch beides schöne Sachen.
Voll, total. Aber ich bin schon auch, also, na klar, das ist ja immer so von einem Wettkampf so, aber ich bin schon gut am Nervöseln auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein Mix aus, ich bin immer kurz, bevor man wegfährt, so ein bisschen, ja, hippeliger als sonst, würde ich sagen. Das ist so der eine Part und dann natürlich Wettkampfwoche und so und aufregend und Team kommt wieder zusammen und so. Also ich bin auf jeden Fall innerlich etwas unruhig, aber ich kenne das Gefühl, das ist immer so, bevor es irgendwo hingeht. aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja.
Das klingt gut. Ich frage dich jetzt nach deinem Training der Woche, bevor es in unser Special geht.
Das Training der Woche.
Ja, und ich weiß, ich habe ein bisschen überlegt, weil eigentlich sagen wir auch mal oft, dass es auch schön ist, mal an Trainings teilhaben zu lassen, die halt nicht so gut gelaufen sind oder keine Ahnung. Das gibt's ja auch immer und das gab's bei mir letzte Woche auf jeden Fall auch. Ich hatte 2 Tage so einen richtig, keinen quasi trainingsfaulen Tag, so würde ich es nicht sagen, aber so einen müden Tag, also wo es wirklich wahnsinnig hart war, irgendwie hochzukommen. Natürlich macht man es trotzdem, aber das waren so 2 Tage. Aber nichtsdestotrotz würde ich meine Intervalle vom Freitag nehmen. Das waren nochmal 12 mal 1 Kilometer, also einfach nochmal flach und schnell in die ganzen Bergeinheiten reingepackt. Und die liefen fantastisch, muss ich echt sagen. Also auch der Guy war auch sehr positiv überrascht. Ich war deutlich schneller als vorgegeben und habe aber, ja, also man merkt einfach tatsächlich, dass der Körper einfach sich einen Ticken anders anfühlt. Es ist mehr Energie da als davor. Das ist echt krass. Es ist einfach alles, irgendwie fühlt sich gerade ein bisschen besser an. Und die Kilometer waren echt gut, die einzelnen Kilometerzeiten. Und das macht natürlich einfach viel mit dem Kopf. Also ja, war einfach ein gutes Training. Und vor allem mental würde ich sagen, wirklich so ein kleiner Schub, dass es irgendwie gerade alles sich sehr, sehr gut anfühlt. Und deswegen war es mein Training der Woche. Ja.
Das ist doch gibt doch ein gutes Gefühl für den Eiger, oder?
Ja, genau so ist es. Ja, und dein Training der Woche? Erzähl.
Ich habe mich für den Dauerlauf am Donnerstag oder was, Freitag? Das kommt mir so vor, als ist es ewig her. Ich glaube, am Donnerstag war es. Nee, am Freitag. Ich einige mich jetzt auf Freitag entschieden. Mhm. Es hat total doll geregnet im Pitztal. Aber so richtig aus Eimern. Und es war auch wirklich richtig kalt. Und wie es halt dann so ist, im Pitztal zumindest passiert es recht häufig, dass es dann Murenabgänge gibt oder so Geröllstürze und dann die Straßen gesperrt sind oder die Wege. Und ich sollte vormittags einen flachen Dauerlauf für 2 Stunden machen, so talauswärts und dann halt zurück taleinwärts mit diesen 1-3% Steigung. Und am Nachmittag sollte ich am Berg nochmal 2,5 Stunden laufen. Und ich glaube, wenn es nicht Trainingslager gewesen wäre und jetzt nicht zum Beispiel Sven da gewesen wäre, um zusammenzulaufen, hätte ich es auf jeden Fall vor mir hergeschoben, weil das Wetter wirklich so beschissen war. Und dann sind wir losgelaufen. Und ich finde irgendwie, das ist so ein Phänomen bei den Dauerläufen im Regen oder wenn es so richtig eklig ist, wenn man erst einmal so komplett nass ist, weil sowieso die Pfützen so tief sind, die Füße dann bis zur Wade nass sind und alles, dann ist eh alles egal und dann kann es richtig Spaß machen. Und das kann man sich so, bevor man losläuft, überhaupt nicht vorstellen.
Das heißt, es gibt keine Zurückhaltung mehr vor irgendwelchen Pfützen und so weiter. Man läuft wie so ein kleines Kind durch alles durch, meinst du das?
Ja, genau, so in etwa. Ja, also nach einer Dreiviertelstunde oder so ist Sven umgedreht, weil er ja auch wegen des Eigers halt nicht mehr so viel Umfänge dann gemacht hat und oder die ein bisschen reduziert hat. Und ich musste halt noch weiterlaufen und erst habe ich gedacht, jetzt wird's bestimmt richtig zach, alleine weiterzulaufen. Aber dann habe ich mir meine Lauf-Playlist angemacht und bin irgendwie voll motiviert weitergelaufen und hatte richtig Spaß und habe danach gedacht, so eine coole Einheit. Also ich war komplett durch, komplett von oben bis unten so triefend nass, dass ich gar nicht ins Zimmer richtig gehen konnte, weil ich Angst hatte, ich setze alles unter Wasser. Aber es hat dann echt Spaß gemacht. Deswegen ist es mein Training der Woche.
Ja, so Läufe im Regen sind schon, also vor allem, wenn es so ein starker Regen ist, das macht schon dann ab einem gewissen Punkt auch echt richtig viel Spaß. Das verstehe ich gut. Weiß ich,
ja,
was du
aber
meinst.
Ich glaube, alleine wäre ich dann doch nicht sofort losgelaufen und dann wäre es anders gewesen. Deswegen, ja, so war es schon ganz gut.
Ja, war schon cool jetzt, dass ihr jetzt einfach auch zwei Wochen da zusammen trainieren konntet. Das sah auf jeden Fall echt gut aus. So einfach 2 coole Wochen im Pitztal. Könnte ich mir Schlimmeres vorstellen, auf jeden Fall, glaube ich. Sah echt gut aus.
Ja, wir hatten auch jetzt dann doch recht Glück mit dem Wetter. Also klar, da war jetzt ein richtig verregneter Tag dabei, aber trotzdem waren es auch echt schöne, sonnige Tage und wo es dann halt trotzdem nicht so heiß war wie sonst überall, weil man halt doch in der Höhe ist. Und wir haben immer versucht, dass wir so wenigstens eine Einheit am Tag zusammen machen können oder zusammen starten können oder uns nach dem Aufwärmen wieder treffen oder irgendwie sowas. Und ja, das führt natürlich dazu, dass man viel motivierter ist und irgendwie hat alles so echt gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, es macht schon großen Unterschied, wenn man nicht dann beim Essen, beim Laufen schon dran denken muss, was man gleich kocht, sondern einfach dann essen gehen kann, dann regeneriert, dann zur zweiten Einheit geht, dann das Gleiche wieder. Also das ist schon echt ein kleiner Luxus.
Ja, ist schon. Wobei ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, tatsächlich beim Laufen jetzt öfters mal. Ich musste an euch denken, weil natürlich hätte ich jetzt ein Buffet oder was auch immer man da hat vor der Nase, hätte ich dazu jetzt nicht Nein gesagt. Aber mir hat es jetzt irgendwie in der letzten Zeit eben auch durch meine ganze Magengeschichte auch extrem gut gefallen, selber zu kochen und das selber so ein bisschen zu in der Hand zu haben, was man dann wie isst und so. Also ich habe mich auch echt, ich weiß nicht, wie lange das anhält jetzt mit dieser Kochlust. Also es ist bei mir auch oft so ein Auf und Ab. Hat, so nach 2 Wochen denkt man sich, ja, okay, ich gehe jetzt wieder zu Nudeln mit Pesto. Aber jetzt im Moment ist es gerade wieder so ein Ausprobieren und so und macht Spaß. Und ja, das finde ich gerade sehr schön. Da musste ich ein bisschen dran denken, aber ja.
Aber das kannst du jetzt in den kommenden 8 Wochen auch nicht machen.
Doch, zumindest, also jetzt die kommende Woche nicht in der Schweiz, aber dann in Chamonix die ersten 4 Wochen schon, weil wir sind zwar im Teamchalet, aber wir sind schon, also wir kochen ja selbst. Ich weiß nicht,
ihr habt immer ein Koch- und Catering-Team.
Aber nur für die letzten 2 Wochen.
Ah, okay.
Also was heißt nur, ist immer noch lang genug, aber genau, davor kochen wir mal selbst. Es wird, ja, da man dann in der Gruppe ist. Also wir haben es dann auch oft in den letzten Jahren so gemacht, dass dann immer einer an einem Abend für das Kochen zuständig war. Das fand ich immer ganz übel, weil da musst du dann halt für eine Gruppe Athleten kochen. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, da habe ich mal 2 Kilo Polenta, glaube ich, gemacht. Das war unfassbar und habe mich dann eine Woche lang von Polenta-Überresten ernährt, weil kein Mensch das essen wollte. das war auch sehr interessant. Naja, aber ja, ich finde es gerade eigentlich ganz cool zu kochen und so ein bisschen auszuprobieren, was gut funktioniert und was nicht so, ja.
Genau. Ja, das stimmt. Also auf meine eigene Küche habe ich mich jetzt nach den 2 Wochen schon auch gefreut, aber ehrlicherweise waren es so viele Stunden Training und alles, dass es sich gar nicht ausgegangen wäre, dann mittags und abends noch selbst zu kochen. Und da ist es nicht so, dass es immer Buffet gibt, sondern abends gibt es immer Menüs, aus denen man vorher wählt. Da gibt es ein veganes, ein vegetarisches, ein normales. Also Geil. Es ist schon wirklich verwöhnend im Programm, wenn man so sagen will, wenn man sich wirklich um nichts anderes kümmern muss, außer sein Training zu machen.
Gibt es da dann Frühstücksbuffet wahrscheinlich, oder?
Genau, morgens früh gibt's Frühstücksbuffet.
Das ist natürlich schon geil. Frühstücksbuffets sind immer ziemlich gut. Wie ist der Kaffee dort?
Ja, da musst du mir jetzt Sven fragen. Also ich habe immer morgens einen Cappuccino da getrunken.
Ja.
Vom Automaten, da hat Sven jedes Mal gesagt, er kann nicht verstehen, dass man einen Cappuccino vom Automaten trinken kann. Mittags habe ich mir mal einen machen lassen. Den fand ich noch besser, aber ja, lässt sich drum streiten. Johannes hat sich auch gerade eine neue Kaffeemaschine für uns gekauft und ist die ganze Zeit am den Kaffee auf die Bohnen einstellen und probieren und Mühle probieren und viel Schweinerei machen. Ich bin also ein bisschen genügsamer, was Kaffee angeht. Also ich brauche schon Milch in meinem Kaffee, aber sonst bin ich jetzt nicht so der Fachmann.
Ich bin auch kein Fachmann, absolut nicht. Also solange Kaffee da ist, das ist das Wichtigste. Aber das heißt, ihr habt jetzt eine Siebträgermaschine, habe ich das richtig verstanden?
Ja, hatten wir vorher schon auch, aber wir haben die vorher jetzt recht lang gehabt und jetzt hat der Kaffee nicht mehr so gut geschmeckt und es war auch nicht so eine, ja, sie hatte, muss man dazu vielleicht sagen, sie hat vor 2 Jahren, als wir umgezogen sind, hat sie beim Umzug ein bisschen was abbekommen und ging dann recht lange nicht. Und wir haben seitdem dann immer gesagt, naja, wir kümmern uns drum, eine neue zu kaufen und haben aber irgendwie so ein bisschen mit diesem Problem immer jeden Morgen Kaffee getrunken. Und jetzt
ist es die Weiße gewesen?
Genau, genau.
Ah ja, die kenne ich ja auch noch. Ja, die hat aber guten Kaffee gemacht.
Ja, aber sie hatte eben nach dem einen Umzug leider irgendwie ein Luftdruckproblem.
Okay.
Und hat dafür jetzt eh noch recht lang durchgehalten. Also wir haben immer alles probiert, was man noch probieren konnte, um das wieder richtig einzustellen. Aber es war dann doch jetzt Zeit, wieder daran zu arbeiten, dass es eine funktionierende Kaffeemaschine wird. Jetzt, wo wir so abgelegen wohnen, immer wenn uns wer besuchen kommt, müssen wir natürlich auch mit Kaffee dienen können. Und wenn der dann nicht gut ist, das ist schon unangenehm.
Ich war einfach immer noch nicht da. Und jetzt, wo auch noch eine neue Kaffeemaschine da ist, jetzt muss ja, ich sagen.
Schwing dich jetzt auf dein Rad und komm hier hoch.
Absolut. Ja. Es wird Zeit auf jeden Fall.
Finde ich auch. Ja gut, dann kommen wir zu unseren schnellen Fragen, oder?
Ja, wie wollen wir es denn machen? Abwechselnd, oder? Wahrscheinlich.
Ja, das ist eine gute Idee. Du darfst gerne anfangen.
Okay. Also ich fange erstmal mit einer Frage an, die mich sehr interessieren würde, weil jetzt ja auch Hard Rock war und so weiter. Und es hat mich sehr inspiriert, diese Frage zu stellen. Ist auch Trailrunning-Bezug tatsächlich. Aber wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem Rennen, also quasi zwischen einer BIP für den Western States und den UTMB, welche würdest du wählen und warum?
Also wenn ich jetzt beide BIPs vor mir hätte, würde ich die für Western States nehmen, weil es einfach viel schwieriger ist, da ein goldenes Ticket zu bekommen, als sich für den UTMB zu qualifizieren. Aber grundsätzlich möchte ich eigentlich gern erst einen guten UTMB laufen, also ein UTMB-Rennen haben, wo ich sagen kann, ich bin voll zufrieden mit allem, wie es geklappt hat. Und das wird nicht nach ein oder zwei Jahren sein, sondern es wird sicher noch ein bisschen dauern. Und mich dann erst auf das Projekt Western States konzentrieren. Aber wer weiß, manchmal kommt es anders, als man das plant. Aber das ist eigentlich so mein Plan.
Okay, ja. Ja, ist vielleicht jetzt auch jetzt nicht so eine ausgefallene Frage, aber ich stelle die gerade ziemlich viel, weil ich das ganz interessant finde, was würde ich wählen, wenn? Und ich glaube, ich würde mich tatsächlich auf jeden Fall auch für den Western States entscheiden. Irgendwie einfach, weil es so noch komplett so, wie sagt man denn, unbekanntes Terrain ist. Weil ich war da noch nie und so weiter und die Stimmung soll so besonders und so toll sein. Deswegen hat es mich interessiert, wofür dein Herz schlagen würde, müsstest du dich für eines entscheiden. Ja.
Ja, aber also ich möchte unbedingt mal Western States laufen, aber ich glaube, das braucht so eine andere spezielle Vorbereitung und da würde ich dann auch gerne wirklich gut vorbereitet sein und auf so alles an Tipps zurückgreifen von Teamkollegen, Teamkolleginnen, die das schon gelaufen sind und das nicht einfach wie so ein Nebenprojekt machen, jetzt mal Western States, dann wieder UTMB, sondern mich da voll drauf einstellen. Und deswegen würde ich erst gerne Projekt UTMB und danach Projekt Western States angehen.
Okay.
Aber schöne Frage. Ich habe eine mit weniger Laufbezug. Also kommt drauf an, was deine Antwort ist. Aber was war dein erster Job?
Oh, mein allererster Job. Boah, tatsächlich, also es ist jetzt ein bisschen die Frage, wie weit wir zurückgehen. Aber mein allererster Job war Babysitten. Nee, stimmt gar nicht. Zeitung austragen war mein allererster Job. Ja, das war mein allererster Job.
In München oder?
Nee, damals noch in Herrsching, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich Zeitung ausgetragen eine Weile. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich dann damit aufgehört habe und warum. Als nächstes, glaube ich, war ich bei so einem Kiosk am See und habe da halt Leuten, die da baden waren, ihre Pommes gemacht und so weiter. Das war dann, glaube ich, das nächste und dann Babysitten, irgendwie sowas. Aber die drei waren so meine ersten Joberfahrungen, würde ich sagen, ja.
Mhm.
Ja, schöne
Frage. Weißt
du noch in
etwa, wie alt du warst bei deinem Zeitungsausträger-Job?
Wie alt werde ich da gewesen sein? 13 oder so, würde ich sagen, grob. Vielleicht ein Ticken jünger sogar, könnte ich mir vorstellen. Ja, so 12, 13, würde ich sagen.
Und hast du es dann Wochenends gemacht oder auch vor der Schule?
Wochenends. Da muss man ja immer die Werbeanzeigen muss man noch in die Zeitung einlegen und alles fertig machen. Und dann hat ja jeder so seinen Bezirk, wo er austrägt. Dann bin ich da, glaube ich, immer mit so einem Bollerwagen rumgegangen und habe diese Zeitungen verteilt. Aber ich glaube, es war Wochenende oder halt nach der Schule, aber davor auf keinen Fall. Ja, genau. Ich weiß, aber ich glaube, ich habe das gar nicht so lange gemacht. Irgendwas war da. Das hat mir, glaube ich, nicht so gut gefallen. Aber
der Bollerwagen war einfach sehr schwer wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich habe da damals immer ein paar Adressen nicht gefunden oder so und habe dann und manchmal, glaube ich, habe ich einfach mehrere Zeitungen in einen Briefschlitz gesteckt, damit ich sie schneller los bin. Also ich war schon teilweise.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also immer so ein kleiner. Aber ja, das war auf jeden Fall mein erster Job, glaube ich, ja. Genau. Was war deiner?
Ja, ich habe auch überlegt, also ich habe schon, als ich so 12, 13 war, bei Tennisturnieren dann oft bei den jüngeren Schiedsrichter gemacht. Da hat man ein bisschen Geld verdient. Und ich weiß auch, dass ich damals, ich glaube, das waren Bezirksmeisterschaften oder so, da habe ich beim Kleinfeld, glaube ich, Schiedsrichter gemacht und gezählt. Mhm. Von dem verdienten Geld mir mein erstes eigenes Puma-Tennis-Outfit gekauft habe, was ich damals so cool fand. Ach, das war cool. Ein türkiser Rock. Mhm. Und ich erinnere mich daran halt bis heute, weil es so mein erstes selbstverdientes Geld in dem Sinne war. Aber richtiger Job war dann, da war ich 14, da habe ich in der Weihnachtszeit als Einpackengel in der Parfümerie gearbeitet.
Ach, okay. Als Einpackengel. Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, da habe ich halt Gutscheine und Parfümpackungen eingepackt und so immer diese Schleifen schon vorgemacht, diese großen Schleifen, die man in der Weihnachtszeit immer bekommt. Solche konnte ich endlos lang knüpfen, also immer um die Finger wickeln und das musste man auch zu Hause üben.
Ach krass, okay. Ja, interessant, witzig.
Aber das habe ich nur dienstags irgendwie gemacht. Dienstags nach der Schule habe ich das gemacht. Also ja, das ist so, das waren meine ersten kleinen Nebenjob-Erfahrungen. Und Babysitten habe ich so ein, zwei Mal gemacht, aber jetzt nicht so, dass es wirklich als Job zählen würde, glaube ich.
Oh, ich war ganz schlecht da drin. Also ich hab dann halt, also da war ich schon einen Ticken älter so. Und hab dann halt mein Handy immer so hergegeben, hab gesagt, komm, wir überlegen uns eine coole Taktik, was wir dann später erzählen. Und hab dann aber am Ende des Tages meistens mit meinem Handy spielen lassen. Naja.
Okay, aber also ich nehme mich nicht als Babysitter.
Aber ich war auch damals immer auch, das hat sich bis heute nicht verändert. Ich kann einfach mit, also ich, mein Umgang mit Kindern ist sehr einfach, ich weiß einfach nicht so richtig, wie mit Kindern. Hier ist das Handy und jetzt sei still. Nee, aber es ist echt, also keine Ahnung. Ja, da muss ich noch ein bisschen was lernen. Aber ja, ich habe auch Babysitten gemacht eine Zeit lang. Ja.
Nee, ich habe das immer sehr gern gemacht, aber ich hatte halt selbst genug kleine Geschwister zu Hause, ja. Auf die ich eigentlich aufpassen sollte und wo ich jetzt komischerweise nicht angestellt wurde für.
Okay. Ja. Nee, aber schöne Frage. Als nächstes habe ich mich gefragt, gibt es jemanden, der dein Leben stark beeinflusst hat und wenn ja, wer und wie?
Puh, da muss ich kurz nachdenken. Boah, das war jetzt so eine lange Denkpause. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, sagen, dass ich an 3 oder 4 Punkten wirklich so andere Wege eingeschlagen habe, als es zu dem Zeitpunkt war. Das war einmal, als ich, ja, und das würde ich wahrscheinlich auch nehmen, am gravierendsten wahrscheinlich, als ich so als 12-, 13-Jährige eigentlich Fußball, Tennis, Ballett, das alles gemacht habe, eigentlich alles außer Laufen. Und mein Sportlehrer mich so ein bisschen zum Laufen entdeckt hat, zum Laufen gebracht hat. Und ich dann gemerkt habe, das kann ich ganz gut. Und am Ende für Laufen alles andere aufgehört habe und so eine ganz andere Richtung eingeschlagen habe. Ich glaube schon, dass das wahrscheinlich so das meistveränderndste war, weil das auch das erste Mal war, dass ich so eine Leidenschaft oder Passion wirklich selbst entdeckt habe. Also nicht, dass ich irgendwie beim Kinderturnen oder beim Ballett angemeldet war und dann da halt so reingewachsen bin, sondern ich habe mich fürs Laufen entschieden, weil ich es wollte. Und ich hatte so von Anfang an so Spaß und so Freude am Laufen und möglichst schnell sein und dass ich einfach das so sehr verfolgen wollte und am Anfang auch meine Eltern richtig überzeugen musste, dass ich das Laufen machen darf und mit Tennis aufhören darf und so. Hm. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, mein Sportlehrer damals in der 5. Klasse.
Okay.
Und bei dir?
Ich finde es auch tatsächlich schwer, weil mir kommt man hat dann so einige Namen oder Gesichter, die einem irgendwie auftauchen. Ich meine, auch Eltern zum Beispiel sind natürlich immer so eine prägende Person oder wie auch immer. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich meinen ersten festen Freund nehmen, den Robert. Weil ich, bevor ich ihn kennengelernt habe, war halt auch eben so eine ganz schwierige Zeit, so was Selbstfindung angeht und vor allem Selbstakzeptanz. Also ich habe mich überhaupt nicht gern gemocht. Und dann habe ich durch ihn das erste Mal erfahren, wie sich's anfühlt, wenn man wirklich von einer Person quasi, also jetzt nicht von einer Person aus der Familie oder so, sondern wirklich, wenn einen jemand liebt. Und das hat mich schon sehr nachhaltig einfach sehr viel selbstbewusster werden lassen und auch quasi durch diese Liebe von ihm mich selbst auch lieben lassen, wenn das Sinn macht. Mhm. Deswegen, und ich bin durch ihn dann schon auch immer, also ich meine, ich habe davor auch schon das Laufen und so gemacht. Es ist ganz schön, dass du das davor auch gesagt hast. Ich meine, ganz andere Konstellation natürlich, aber auch so ein bisschen diese, durch diese Selbstliebe, Selbstakzeptanz und so natürlich auch ein ganz anderes Selbstvertrauen im Laufen gehabt und gefunden. Und deswegen würde ich echt den Robert nennen, ja, weil das so das erste Mal war, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich bin ich doch auch eine ganz, ganz coole Person und darf zu Recht geliebt werden und vor allem darf ich mich selber auch lieb haben. Und ich glaube, da hat er schon einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass ich das mal auch zugelassen habe, ja.
Ja, das stimmt. Also ich finde es, ja, schön, dass du das so sagst. Und ich glaube auch, dass man aus jeder Beziehung, egal wie lang oder wie schwierig oder schön eine Beziehung war, dass man da so sehr viel draus lernt und dran wächst. Und gerade so zwischenmenschliche Beziehungen, es können auch Freundschaften sein, die eben, wie du schon gesagt hast, nicht so aus der Familie kommen, weil klar, im Kreise der Familie hat man mal Streit, aber eigentlich wird man doch recht bedingungslos geliebt. Oder zumindest können wir beide sagen, wir haben das Glück, dass wir Familien haben, wo wir bedingungslos geliebt werden. Und dann ist es eine ganz andere Erfahrung, wenn man mal merkt, okay, es gibt auch jemanden außerhalb der Familie, der mich so mag, wie ich bin. Das ist wirklich, ja, das ist eine richtig schöne Frage.
Ja, ich switch immer so zwischen deep und so ein bisschen auflockernd.
Ja. Okay. Meine nächste Frage an dich ist, wenn du für einen Tag eine andere Person sein könntest, wer wärst du gern?
Oh, oje, oje. Boah, warte, da brauche ich jetzt einen kurzen Moment.
Das Gute ist, wir können unsere Denkpausen danach rausschneiden, das merkt ihr gerne.
Boah, das ist eine sehr gute Frage, aber da brauche ich jetzt einen kurzen Moment. Warte, lass. Ich glaube, ich wäre tatsächlich, wobei es auch gar nicht so aufregend eigentlich dann.
Jetzt will ich wissen, an wen du gedacht hast.
Ich habe gerade, ich überlege gerade zwischen zwei, aber ich glaube, ich würde, mir ist jetzt Sabine Rückert als erstes in den Sinn gekommen, aber ist halt irgendwie auch sehr, weiß ich nicht, ich glaube, das würde mich sehr interessieren, halt mal so Chefredakteurin der Zeit, krasse Geschichte so, aber es ist halt irgendwie auf der anderen Seite ist es halt, wenn man es jetzt mal runterbricht, eine ganz normale Frau, die ein ganz normales Leben lebt. Deswegen habe ich mir jetzt gerade gedacht, ist das jetzt so aufregend, dieses Leben einzunehmen? Ich glaube, das würde ich eher sagen, wäre jemand mit der Person würde ich gerne mal einen Tag verbringen, aber so mal in eine Person reinschlüpfen. Ich gebe mal kurz an dich ab, weil ich bin mir sicher, du hast vielleicht schon Namen und überleg so lange mal, ob mir noch jemand Besseres einfällt. Wenn
ja, ich finde es interessant, dass dir direkt jemand in die Richtung Schreiben eingefallen ist. Also ich finde schon, dass das schön ist. Ich würde nie sagen, dass irgendwer dann doch nur ein einfaches oder ein uninteressantes Leben hat. Das ist sicher, also wenn man sich so einen Tag das Leben anschauen könnte. Also mir ist zuerst in den Kopf gekommen, Yannick Sinner. Glaube, dass, ich weiß nicht, es ist einfach jemand, zu dem ich jetzt nicht, oder aufschauen ist vielleicht das falsche Wort, aber er spielt nicht nur großartig Tennis, sondern ist einfach so sehr am Boden geblieben, sehr macht einfach sein Ding, hat so ein bisschen seine eigene kleine Bubble, es wirkt nach außen immer mit sich und allem, was er sich so erarbeitet hat, sehr zufrieden und halt irgendwie sehr nahbar. Und dadurch, dass er Südtiroler ist, ist es jetzt auch nicht so weit weg von hier. Und lebt halt in Monaco. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, wenn man dann so einen Tag vom Leben in Monaco verbringen kann. Nein, also mich würde es einfach interessieren, wie da so ein Tag aussieht. Gerade jetzt, wenn er dann Weltranglistenplatz Nummer 1 inne hat. Das würde mich schon faszinieren, das mal für einen Tag zu sein.
Vielleicht auch Luisa Neubauer wäre auch eine, also nicht, dass ich ihr Leben haben wollen würde, weil ich glaube, die hat mit so viel Hate zu kämpfen wie wenige Menschen. Aber es würde mich auch mal sehr interessieren. Ich überlege jetzt gerade, da gibt's wahnsinnig viele. Ich habe jetzt auch gerade an die Tour de France gedacht, an so einen, Thibaut Pinot so oder so. Team. Ja, also gibt einiges. Aber ja, ich glaube, Sabine Rückert wäre so der erste Name gewesen, der mir eingefallen ist. Deswegen würde ich bei ihr bleiben. Ja.
Mhm. Ja. Ja, meistens ist ja das erste Gefühl das Richtige. Also ich finde das ganz gut.
Ja. Das ist so eine, so eine, so eine starke Frau einfach. Das Andrea Petkovic hatte ich auch kurz im Kopf. Also hätten wir vielleicht beide den Tennis-Strang gehabt. Aber naja, jetzt ist es
Sabine. Ja, die hat ja gerade recht viel kommentiert in Wimbledon und ich finde, die hat das so toll gemacht. Ich bin ein richtiger Fan von, also ich fand sie schon als Tennisspielerin toll, aber das finde ich, hat sie richtig gut gemacht.
Ja, die ist einfach so, die ist halt, ich meine, die schreibt ja auch eine Kolumne für die SZ und so, die ist auch einfach eine wahnsinnig ausdrucksstarke Frau und eine sehr besondere und coole Frau einfach. Mhm. Also die, das wäre so mein Woman Crush, wenn man einen benennen müsste, dann wäre das auf jeden Fall sie. Also die ist einfach mega toll. Ja, gibt sehr viele coole Frauen. Aber cool, auch eine Jannik Sinner, naja, finde ich auch gut. Interessant. So, ich habe mal so eine andere, so ein bisschen was Lockeres. Abends beim Fernsehen auf der Couch. Du schaust ein Tennisspiel von Jannik Sinner an. Welcher Snack darf nicht fehlen?
Schokolade. Ich bin 100% Schokolademensch. Das ist nicht schwer. Ja, ich habe weder eine Vorliebe für Chips noch eine Vorliebe für Gummibärchen. Ich bin 100% Team Schokolade.
Okay, und um das jetzt noch ein bisschen, Moment, um das noch ein bisschen zu vertiefen, Milchschokolade oder Zartbitterschokolade?
Och, ich finde das nicht so schwierig. Ich mag eigentlich alles gern, auch so an Desserts und so, was süß ist. Ich würde sonst auch gerne Pralinentester werden. da bin ich wirklich nicht so schwierig. Also Zartbitterschokolade mag ich wahrscheinlich noch am wenigsten. Ich mag es schon gerne süß. Ich mag auch alles eigentlich gern, was so mit Karamell ist oder mit Frucht. Aber ich mag auch weiße Schokolade. Also ich bin da wirklich sehr offen, sehr flexibel.
Sehr gut. Ja, ich meine, diese Connection haben wir so ein bisschen ja auch letztes Jahr war das schon, mit diesen Lindhasen gehabt, womit dann der Johannes eingeschenkt hat. Das werde ich ihm niemals vergessen. Auf jeden Fall, ja, ich bin auch Team Schokolade. Also so Chips und so, damit kann ich tatsächlich gar nichts anfangen. So manchmal Gummibärchen sind auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Aber der erste Griff wäre auf jeden Fall Schokolade oder auch sowas wie, was halt mein absoluter Endgegner ist, sind so M&Ms oder so. Oder ich habe jetzt auch so Schokoplätzchen vom Edeka, die haben so bunte Streusel drauf. Das ist auch ein absolut, das sind so kleine Sachen, die du halt, wo halt eine Tüte da ist und dann ist es ja sehr gemein aufzuhören. Bei so einer Tafelschokolade ist es was anderes, weil dann brichst du halt so eine Rippe ab, so. Aber bei so einer Tüte mit M&Ms oder so, wo du theoretisch sehr viel und oft und schnell reingreifen kannst, das mag ich auch sehr, sehr gern. Ich bin auch gar kein Fan, wenn das in eine Schüssel abgefüllt wird und halt nur die Hälfte oder so, weil dann ist das ja irgendwie auch schon wieder, ja, aber Schokolade auf jeden Fall, sind wir uns beide einig. Darf nicht fehlen. Ja,
definitiv. Meine nächste Frage ist auch nicht ganz so deep. Was ist dein Lieblingsschuh?
Mein Lieblingsschuh? Ist das jetzt aufs Laufen bezogen oder generell?
Ganz egal, worauf du es beziehst. Ich wusste, dass du das sagst. Hätte ich Geld setzen müssen auf diese Antwort, hätte ich jetzt im Lotto gewonnen. Ich wusste es.
Ja, also gar keine Frage sogar. Ja, auf jeden Fall Adilette. Ja. Bei dir?
Ich würde schon das auf Laufen beziehen, weil da bin ich einfach am festgelegtesten und das ist im Moment auf jeden Fall, oder dieses Jahr auf jeden Fall, der Vectriv Pro 2 von The North Face, aber weil ich einfach im Alltag und so die Schuhe ständig wechsle. Ich habe eigentlich kein Paar Schuhe jeden Tag an oder so, sondern es kommt einfach irgendwie immer drauf an, wie viel Zeit ich habe, mir zu überlegen, welche Schuhe zum Outfit passen oder welche, wie bequem sie gerade sein müssen. Das Einzige, wo ich mir echt Gedanken mache, ist bei Laufschuhen und deswegen lege ich mich auf den fest.
Was hältst du von Birkenstocks?
Ja, ich habe auch dieses Jahr mir tatsächlich mein erstes Paar Birkenstocks gekauft und trage die auch gern, aber bei mir ist einfach so dieses Latschentragen, egal ob Flipflops, Sandalen, Birkenstocks, ich merke das dann recht schnell in den Schienbeinen und deswegen lieber festes Schuhwerk. Okay. Auch wenn es ganz schön aussieht. Naja, nicht mit meinen Zehen, aber
ja, das war jetzt auch schon wieder erlebt. Ja, also das ist bei Adiletten natürlich auch ein Problem, aber das ist irgendwie, Ja, ist immer schade, wenn man dann irgendwie denkt, oh, jetzt zieh ich mal, ich habe mir auch mal Birkenstocks geholt, aber so mit so einem Zopfmuster geflochtene Riemen. Also so ein Ticken schönere Schuhe, was bei mir sehr selten vorkommt. Ich habe eigentlich meistens halt Sneaker oder Adiletten an. Also ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken bei meiner Schuhwahl. Und wenn ich die Birkenstocks anziehe, denke ich mir, ja, jetzt habe ich was bisschen Schickeres an. Und dann schaut man dann sich runter und entdeckt seine blauen Zehennägel in dieser Birkenstock-Variante. Und das ist dann doch immer ein kleiner Bummer. Aber jedenfalls sind zumindest die Schuhe schön.
Ich habe letzte Woche in der Sauna einmal so an unsere Podcast-Aufnahme gedacht mit den Füßen, weil neben mir saß jemand in der Sauna und der hat die ganze Zeit auf meine Zehen gestarrt und es war mir so unangenehm und ich habe sie immer so versucht zu vergraben im Handtuch, was ich da drunter hatte und er hat einfach nicht aufgehört dahin zu starren und ich habe nur gedacht, oh Gott.
Was ist denn mit ihm los?
Ja, da habe ich auf jeden Fall an unsere Podcast-Aufnahme gedacht.
Okay. Ja. Naja, nee, auf jeden Fall Adilette, ganz großer Vorsprung vor allen anderen. Mhm. War auch tatsächlich ungefähr das erste Piece, was ich in meine Sachen gepackt habe jetzt für den Sommer. Also wär absoluter Herzensbrecher-Moment, wenn ich die vergessen würde. Ja. Und übrigens kann man mit denen auch laufen, weil du gerade meintest, du musst an Laufschuhe denken und so. Mit Adiletten kann man tatsächlich auch.
Ja, ich sicher nicht, weil dann kann ich mir Schienbeinschmerzen auf die Schirmkappe schreiben. Also ich muss damit immer ein bisschen vorsichtig sein. Also gerade wenn ich im Trainingslager bin und dann gerne mittags oder nachmittags, bevor es zum Laufen wieder geht, nur in so Stappen rein schlüpfe, das merke ich dann doch nach ein paar Tagen schon, dass ich einfach so diese Bewegung, dieses Hochziehen, weil ich habe so schmale Füße, dass ich immer aus allen Schuhen rausrutsche, die man nicht zubinden kann. Und deswegen ziehe ich immer noch extremer den Fuß vorne hoch. Und das merke ich dann tatsächlich recht schnell im Schienbein. Und das will ich natürlich nicht, wenn ich dann eh im Trainingslager bin und aufpasse, dass ich mich nicht verletze und keine Schmerzen und keine Ermüdung oder so irgendwo bekomme. Und dann kommt das durch sowas wie Latschen tragen. Das wäre natürlich noch blöder. Deshalb muss ich da immer ein bisschen vorsichtig sein.
Okay, verstehe. Naja, dann haben wir ja beide unseren Schuh gefunden. Was haben wir denn jetzt? 4, oder? Ist das schon? Nee.
Ja, du, nee, doch. Ich habe noch 2 Fragen an dich danach.
Ja, genau, also Nummer 4 und 5 kommen noch, oder?
Ja. Ja, genau, du hast jetzt Nummer 4.
Okay. Okay, dann nehme ich die als nächstes.
Das sieht so aus, als hast du so einen Fragenkatalog von 100 Fragen.
Habe ich tatsächlich, weil ich konnte mich davor noch nicht entscheiden. Ich habe 16 Fragen hier stehen.
Oh, wow.
Und habe 7 schwarz, also dick markiert. Das heißt, ich muss nochmal jetzt in diesem Prozess 2 rauskicken. Bin da jetzt noch ein bisschen unschlüssig, aber ich glaube, ich nehme die. Wie gehst du mit Enttäuschungen und Misserfolgen um?
Ah, das wurde ich neulich aus dem Podcast gefragt.
Nein!
Ja, ich finde die Frage wirklich schwierig, weil ich würde nicht sagen, dass ich so einen typischen Umgang habe, also einen für mich typischen, sondern es kommt immer total auf die Situation drauf an. Also ich ziehe mich auf jeden Fall extrem zurück und möchte auch eigentlich außer mit Familie, Johannes und so nicht wirklich mit anderen Leuten erstmal was zu tun haben. Jetzt nicht, weil ich weil ich nicht auszuhalten bin, sondern erstmal muss ich für mich reflektieren, was schiefgelaufen ist, bevor ich so wirklich bereit dazu bin, erst mit anderen auch so drüber zu sprechen. Und dann so nach ein paar Tagen, wenn ich so für mich die Ursache gefunden habe, was diesmal nicht geklappt hat oder woran es gelegen hat oder was ich verbessern muss, dann kann ich besser offen damit umgehen und besser drüber sprechen und dann ziehe ich mich nicht mehr ganz so doll zurück. Und allgemein würde ich sagen, dass dieser Rückzug in die Familie mir immer ganz gut tut. So das Gefühl von Normalität und es gibt Wichtigeres als Laufen. Oder eben, wenn es ein Rückschlag in einer anderen Beziehung ist, dann es gibt Wichtigeres als dieses Problem sozusagen. Das tut mir dann schon immer ganz gut. Einfach so Normalität und ja, dem Ganzen vielleicht nicht ganz so viel Gewichtung schenken, weil ich würde sagen, das mache ich von mir aus sowieso schon genug. Und das ist es eigentlich. Also jetzt kein wirkliches Wundermittel. Wie ist es bei dir?
Ähnlich tatsächlich. Also ich ziehe mich schon auch erstmal kurz zurück. Das hat aber auch den Grund, also zum einen, weil man, ich will dann einfach kurz mal mit mir allein sein, höre dann viel Musik und so und red nicht viel. Ich weiß aber auch, wenn mich was trifft oder was belastet oder ich enttäuscht bin oder sauer bin oder so, ich gebe das ins Extrem ins Außen ab. Und lasse das halt an Leuten, die mir sehr nahe stehen, ab. Deswegen ziehe ich mich dann meistens auch so ein bisschen zurück, um die Leute um mich herum ein bisschen zu schützen, weil ich weiß, ich werde da tendenziell unfair. Und lasse das alles immer erstmal so ein bisschen sacken und ordne das für mich ein. Und im zweiten Schritt suche ich mir dann meine mir nahestehenden Personen aus und lass mir da dann kurz erklären, dass alles, ja, dass natürlich alles irgendwie blöd ist, aber dass es im Grunde genommen auch weitergeht und dass man nach vorne schauen muss. Und ziehe mich komplett tatsächlich aus dieser, also ob es jetzt mit Laufen zu tun hat oder nicht, ist in dem Moment egal, aber ich ziehe mich dann schon auch aus dieser ganzen Bubble so ein bisschen zurück. Sprich, auch Social Media versuche ich dann so ein bisschen erstmal von mir zu halten. Das klappt mehr oder weniger gut, aber halt um, ja, dieses ganze Gelatsch dann noch online nicht auch noch auf mich drauf prallen zu lassen, sondern einfach erstmal für mich wieder klarzukommen und dann kann man wieder diese ganzen äußeren Einflüsse zulassen. Aber ja, auch erstmal Rückzug, glaube ich. Mhm. Ist auch meine erste Herangehensweise auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich glaube, in so Situationen ist einfach immer wichtig, dass man irgendwie ein anderes, ja, was anderes hat, wo man jetzt nicht rein flüchten kann, aber wo man sich auch ein bisschen dann ablenken kann, um nicht zu sehr in einer Negativspirale zu landen. Ich kann nur von mir selbst sprechen, aber das war einfach so ein Hauptding, was ich im Internat gelernt habe. Dadurch, dass da die Schulzeitstreckung war und alles auf den Sport ausgerichtet war, wenn ich da verletzt war oder krank war und nicht trainieren konnte, dann war alles so eine Negativspirale und da bin ich ganz schwer rausgekommen. Weil man einfach nicht einen anderen Fokus so richtig hatte. Es hat sich 24/7 alles um den Sport gedreht, bei allen, die um einen herum waren. Und es hat mir schon auch viel gelehrt. Also ich kann mich an den Erfolgen von anderen so sehr erfreuen, als hätte ich es fast selbst erreicht. Und kann harte Arbeit von anderen wirklich sehr gut anerkennen und sehen, wie doll die dafür schuften. Aber trotzdem kann ich auch sagen, dass es für mich schon auch dazu geführt hat, dass es so ein Abgrund dann immer tiefer geworden ist. Und ich glaube, da habe ich einfach für mich für den Rest des Lebens gelernt, ich brauche immer was nebenbei, weil man kann einfach nicht alles auf eine Karte setzen. Oder manche Menschen können das vielleicht auch ganz gut, aber ich kann es für mich nicht. Und das ist auch ein Grund, wieso ich halt unbedingt das Architekturstudium machen wollte. Und obwohl ich vom Laufen lebe, nie nichts anderes machen will. Weil halt, wenn man dann verletzt ist oder wenn es nicht mehr gut läuft oder wenn eine Krankheit kommt oder irgendwas, was länger dauert, dann ist es einfach noch schwerer, aus diesem Loch rauszukommen.
Ja, total.
Ich stelle jetzt nochmal eine leichte Frage, die letzte ist dann nochmal deeper. Was ist deine Lieblingseissorte?
Oh, ich bin gar nicht so ein Eisesser tatsächlich. Irgendwie holt mich das nicht so ab. Aber wenn ich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Cookies, glaube ich sogar, würde ich da nehmen. Ja, ich liebe das. Also das mag ich sehr gerne, wenn da diese Stückchen drin sind. Die pule ich immer raus. Aber ich bin tatsächlich nicht so der Eisfan. Ich hole mir sehr selten ein Eis. Ja. Früher total geliebt, aber inzwischen gar nicht mehr so arg. Ja.
Ja.
Bei dir?
Ja, bei mir ist es Pistazie. Aber ich bin gar kein Cookie-Eis-Fan, aber ich bin auch nicht so ein Keks-Fan. Vielleicht liegt das daran. Ich mag es mehr, manchmal auch einfach ein Fruchteis oder so, aber so Keks oder irgendwas im Eis, das mag ich nicht so gern.
Oh, magst du auch nicht bei Stracciatella diese Schokosplitter, die da drin sind?
Ja, manchmal Schokosplitter so stehen nochmal auf dem anderen Blatt. Ja. Ich mag es auch, es gibt hier in Innsbruck halt einen Eisdealer, wo man dann auch am Ende über sein Eis immer Schokobrunnen drüber machen kann. Dann kriegt man da so einen Schokospritzer drüber. Und das mag ich schon auch gern, aber Kekse im Eis mag ich nicht gern.
Bist du ein Fan von so ausgefallenen Eissorten? Weil ich habe vorhin tatsächlich, hier ist eine Eisdiele bei mir ums Eck und da gab es vorhin die Sorte Salbei irgendwas, Salbei Pfefferminz oder so, habe ich mir auch gedacht, ja, okay, also das ehemalige Erdbeer-Zitrone-Schokolade-Konstrukt ist auf jeden Fall ein bisschen verloren gegangen. Es ist jetzt einfach, es wird immer noch ein bisschen ausgeklügelter. Bist du ein Fan von so Sachen oder bist du eher der Freund von alten, gut bekannten Sorten so?
Ja, also ich würde sagen, dass ich jetzt, also ich esse einfach nicht so oft Eis, dass ich so viel rumprobiere, sondern wenn ich dann sehe, oh, da gibt's richtig gutes Pistazieneis, dann nehme ich davon oder dann nehme ich auch ein Eis. Aber es erinnert mich gerade an Rom, weil da hat Johannes Basilikum Eis probiert, die Eisdiele. Und die war den Rest des Tages so schlecht.
Echt? Oh nein.
Ich bin richtig fies gerade, aber es war wirklich lustig für mich. Vor allem, weil die Frau hat so dann so gesagt, oh, also die hat, er hat ja eine sehr charmante Art und die hat dann gleich so zwei Kugeln drauf gemacht statt einer.
Oh nein, und wollte ihm eigentlich was Gutes tun.
Wollte ihm eigentlich was Gutes tun, aber es war zu viel des Guten.
Oh nein. Stimmt. Ja, okay. Ja, Basilikum-Eis wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl. Aber ja, okay. Aber ich finde es schön, dass er es ausprobiert. Das ist ja eigentlich.
Aber sonst nimmt er nämlich immer Cookies. Immer.
Ah, ach, der Johannes und ich sind uns auch hier sehr einig. Okay. Ja, also, ich mag das auch sehr gern, Cookies. Oder bei diesen, bei so, wie sagt man denn, Stieleis oder Magnum-Eis oder wie auch immer das heißt, Eiskonfekt. Das war früher im Kino, war mega.
Nein, ich mochte das nie, weil das so kalt an den Zähnen ist. Ich bin da total Team Magnum-Eis.
Naja, okay. Nee, dann essen wir uns zumindest nicht das Eis weg.
Ja, das stimmt.
Die Schokolade vielleicht, aber das Eis nicht. okay, letzte Frage. Ich bin schon dauernd am Überlegen. Nee, ich glaube, ich nehme noch mal. Ah, ich habe eigentlich noch so zwei schöne, aber okay. Gibt es etwas, das du dir selbst immer verzeihen wolltest, aber noch nicht konntest?
Ich glaube nicht. Ich glaube, eigentlich finde ich, dass ich mit allem, was ich so in meinem Leben bisher entschieden habe, sehr im Reinen bin. Was nicht heißt, dass ich nie gescheitert bin, aber wenn ich gescheitert bin, dann habe ich es auch für mich reflektiert und aufgearbeitet. Ich glaube, ich habe gefühlt so nichts Offenes in mir, nichts, wo ich denke, das würde ich mir gern verzeihen. Wie ist es bei dir?
Das ist wahrscheinlich mit die schönste Antwort, die man darauf geben kann. Und ich glaube sogar, Scheitern würde ich als positiv in dem Fall bewerten. Weil zum Beispiel,
ja,
oder?
Ja, ich meine nur halt, selbst wenn was richtig schief gelaufen ist, dass ich es dann so akzeptiert oder für mich aufgearbeitet habe. Also es ist einfach nichts, was ich so verdrängt habe und wo ich jetzt denke, das sollte ich für mich selbst nochmal aufarbeiten.
Hm. Doch, bei mir gäbe es da schon was, aber ich glaube, dass das auch, also es wäre nur eine Sache, weil ich muss tatsächlich sagen, ich wurde das letztens gefragt, ob ich irgendwie, wenn ich das könnte, irgendwas in meinem Leben ändern würde. Und da muss ich sagen, oder irgendeine Entscheidung anders treffen würde. Ich muss sagen, die großen Entscheidungen, die würde ich alle nicht ändern. Also im Grunde bin ich auch einen Weg gegangen, den ich genauso wieder gehen wollen würde. Aber eine Sache, die verzeihe ich mir noch nicht so richtig, ist schon so, dass ich früher in meiner Pubertätszeit eigentlich überhaupt nicht auf meine eigenen Bedürfnisse geschaut habe, sondern extrem in so einem Gruppenzwang-Ding mitgelaufen bin und schon so 2-3 Jahre extrem orientierungslos war deswegen, weil ich halt auf das, was ich eigentlich wollte, beziehungsweise ich wusste halt einfach noch nicht, was ich so richtig will und konnte mich da auch dementsprechend noch nicht so nach außen äußern oder zeigen oder geben und war dementsprechend halt wahnsinnig unsicher und habe dementsprechend mich teilweise von Sachen mitreißen lassen, die ich eigentlich gar nicht cool fand. Mhm. Und das muss ich sagen, das hat mir zeitweise, hat mir das Leben echt ein bisschen schwer gemacht und ja, auch deswegen, das wäre sowas, das da würde ich gern so ein bisschen meinem kleineren Ich zurufen, hallo, also die Wünsche, die du hast, die kannst du schon auch wahrnehmen und die solltest du dir zu Herzen nehmen. So, das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, das habe ich mir noch nicht so ganz verziehen. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das ganz normal ist in einem Heranwachsensprozess, dass man sowas durchlebt, ja.
Ja, das glaube ich auch. Es geht recht ähnlich in die Richtung von meiner letzten Frage an dich. Ich habe leider nicht mehr als diesen 5 Fragen, deswegen habe ich keine andere Auswahl. Die ist, wenn du nochmal in ein Lebensjahr zurückgehen könntest und dein Leben von da an neu leben könntest, welches wäre das? Das ist, glaube ich, recht ähnlich in die Richtung.
Wobei ich mein Leben nicht nochmal neu leben wollen würde, tatsächlich. also ich habe auch, weil das ist echt krass, weil ich habe letztens, schon ein bisschen her, aber da war ich mit meiner Schwester in München spazieren Und dann haben wir so eine Gruppe Jugendliche gesehen. Und da haben wir auch nur beide festgestellt, Gott sei Dank ist diese Phase vorbei. So dieses, dass man sich findet und irgendwie noch nicht so richtig weiß, wer man ist. Und man hat noch so viel vor sich, was nervig ist. Und wir sind jetzt einfach so in einem Alter, so, keine Ahnung, ich werde nächstes Jahr 30. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dass ich das Leben verstanden habe und mit mir fertig bin. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich halt viel mehr weiß, was ich will und wer ich bin und einfach diese Findung nicht mehr durchmachen muss und auch dieses ganze, keine Ahnung, was will ich beruflich machen und so und Gottes Willen nochmal Abitur machen, fürchterliche Vorstellung. Deswegen, ich würde wahrscheinlich kurz in mein 16. Lebensjahr zurückspringen und mir ein bisschen mehr Rückgrat verleihen, aber ich würde dann und mir einfach ein bisschen mehr Selbstsicherheit und Selbstakzeptanz zuflößen, aber ich würde um alles in der Welt vermeiden, das alles nochmal durchleben zu müssen. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, wie ist das bei dir?
Ja, ich würde auch fast 16. Lebensjahr sagen. Ich habe so 16.-17. hier stehen. Mhm. Einfach mit dem Wissen von heute würde ich mir wünschen, dass ich eigentlich das, worüber ich eben schon gesprochen habe, mit den Verletzungen und Krankheitsrückschlägen und so besser umgehen würde. Wenn ich nochmal in das Alter zurückreisen könnte und nochmal im Internat wäre, würde ich mir einfach wünschen, dass ich da lockerer mit umgehen kann, weniger verzweifelt versuche, jeden Tag ins Training zurückzukehren, weniger verkopft da in der Richtung bin, ein bisschen mehr, ja, versuche Spaß an allem zu haben und es ist natürlich immer leicht gesagt mit dem Wissen, was man heute hat und ich glaube, manche Dinge sind auch gerade deshalb so passiert, damit man heute an dem Punkt ist, wo man ist oder damit man daraus lernt. Aber das sind schon so 2-3 Jahre, die ich echt beschissen fand und die ich gerne nicht ausradieren, aber verbessern würde. Mhm. Und danach würde ich mir aber schon wünschen, dass es so trotzdem so läuft, wie es jetzt heute ist. Also trotzdem würde ich gerne den Weg ins Trailrunning einschlagen, nach Innsbruck gehen, ja, vielleicht auch direkter nach dem Abitur und nicht erst noch in Hannover weiterbleiben und dort trainieren. Aber das wäre so, ja, das, wo ich hin zurückreisen würde.
Okay, ja. Ja, aber ich glaube auch diese ganze, also diese Phase so, weiß ich nicht, 14, vielleicht 15 bis 18, vielleicht sogar 19. Ich glaube, das ist so, das kann so eine anstrengende Phase des Lebens einfach sein und da wie gesagt, ich glaube, das ist auch völlig normal, dass man halt irgendwie noch nicht so richtig bei sich ist und einfach so ein bisschen Schwierigkeiten hat, so. Aber, ja, also ich bin, ja, weiß ich nicht, ich habe letztens gesagt, weil 30 werden ist ja irgendwie schon so ein prägender Moment oder so ein prägendes Jahr und irgendwie habe ich gedacht, irgendwie ist es auch cool, weil, ja, man ist jetzt irgendwie so angekommen bei sich, habe ich das Gefühl, und das ist irgendwie ganz schön, ja. Im hohen Alter so ein paar Erkenntnisse zu erlangen. Ja.
Ja, ich weiß nicht, wenn ich das auf ein Jahr festlegen müsste, würde ich sagen, ich glaube, ich bin schon so mit 22, 21 eigentlich schon in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, nach Innsbruck zu gehen. Hm. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich mit 100% nicht nur wusste, was ich will, weil das wusste ich immer, aber so bei mir angekommen bin, glaube ich. Hm. Krass. Aber ja, das lässt sich im Nachhinein immer leicht sagen.
Da warst du mir auf jeden Fall ein paar Jahre voraus. Also bei mir hat das schon, ich würde sagen, bei mir, dass ich wirklich sagen würde, ich bin angekommen bei mir. Mir ist jetzt 25 in den Kopf gekommen als Zahl. Würde ich vielleicht sogar sagen, ja.
Ja, aber ich glaube, dass so eine Internatszeit einen auch wirklich schnell oder schneller selbstständig macht und so, also man ist ja dann doch schon, weiß ja nicht, mit 15, 16 und steht jetzt nicht komplett auf eigenen Beinen, das nicht, aber ja, es ist schon eine andere Selbstständigkeit, die mit angefordert wird und ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass ich sagen würde, ich bin früher bei mir angekommen, aber trotzdem gibt es ja so ein paar Jahre, wo ich denke, das hätte ich gerne ein bisschen anders gehabt.
Mm. Okay. Ja, spannend. Also wie gesagt, ich habe noch, ich hätte hier noch ein paar Fragen, aber ich gebe die mir auf.
Die hebst du dir auf.
Für die nächsten Runden, Folgen, die kommen werden. Aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar spannende Fragen, ja. Aber die laufen ja nicht weg. Aber dann haben wir beide 5, oder?
Ja. Ja. Ich fand es eine sehr schöne Idee, das so heute zu machen als Special. Und wir können ja schon mal ein bisschen spoilern, dass wir ab nächster Folge auch eine neue Rubrik haben.
Ja. Eine sehr, sehr coole. Ich glaube, die wird gut ankommen, ehrlich gesagt. Ja, ich bin gespannt.
Ich glaube, du bist schon Feuer und Flamme dafür.
Ja, ich habe auch schon 1000 Antworten. Ja, gut. Gut. Ja, aber dann hast du noch was? Gibt es noch irgendwas?
Ja, ich will dir noch ganz, ganz viel Erfolg für den Eiger wünschen.
Oh.
Wir werden dir alle die Daumen drücken und freue mich auf den Rennbericht nächste Woche. Und wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Packen, vor allem viel Geduld. Pack die Adiletten ein,
die
pack
sind
dein Blackroll-Kissen ein. Das ist auch ja. Mal was, wo ich mich ärgere, wenn ich es vergessen habe. Und
ja.
Ja, sonst brauchst du ja schon fast gar nichts, alles andere.
Alles andere ist egal. Also tatsächlich 2 Paar Adiletten sind sogar schon drin, noch kein okay. Paar Laufschuhe.
Das ist wirklich ein anderes Prioritäten setzen.
Ja, aber ich befürchte, ich werde eins wieder rausschmeißen müssen. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Und die Kaffeemaschine, denn die kleine habe ich auch schon hin. Also das sind die Dinge, die ich zuerst hinlege. Buch, Kaffee, Adiletten und Blackroll-Kissen lagen als erstes da.
Mhm. Ja. Wir könnten mal so eine Folge machen mit ich packe meinen Koffer. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend.
Tatsächlich habe ich die Frage auch hier stehen, weil es mir halt gekommen ist beim Packen, würde mich interessieren, weil ich glaube, wir beide packen so viel, dass wir wahrscheinlich beide so einen Ablauf haben, aber ich glaube ganz anders. Das würde mich schon mal interessieren. Das können wir uns mal überlegen. Ja,
ja, ich habe jetzt heute erstmal alles nur ausgepackt, alles gewaschen, Wäsche eingeräumt, nochmal gewaschen. Ach ja, das finde ich jetzt auch immer so. Man will es eigentlich nicht gern machen, aber auf der anderen Seite ist das Gefühl danach, man ist wieder zu Hause, man ist gefühlt wieder komplett angekommen.
Ja, voll. Ich glaube, da sind wir uns schon ähnlich. Ich glaube, wir sind auch beide tendenziell, haben wir schon mal gesagt, so jemand, der dann auch direkt auspacken muss. Also bei mir liegt der Koffer dann nicht noch 10 Jahre rum, sondern der wird direkt ausgepackt und es gibt einen Wäschesack und der kommt direkt in die Waschmaschine und keine Ahnung. Also es hat alles schon so System.
Hm.
Genau, aber ich werde jetzt mal noch weitermachen und hoffe, ich bin bis heute Abend, es ist ja eigentlich schon Abend, aber zumindest so in einer Stunde dann auch fertig. Das wäre schön. Ja.
Sehr gut. Pack dein Mikro ein und wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Falls ihr jetzt noch Lust auf weiteren Trailrunning-Content habt, gibt es gute Nachrichten. Die 2. Folge von Chasing Ida, Zielsprint, ist ab jetzt auf Idas YouTube-Kanal online. Darin wird Ida auf ihrem Rennen beim Zugspitz Ultra Trail begleitet, welches auch Thema der gleichnamigen Podcast-Folge 56 war. Idas YouTube-Kanal findet ihr entweder über die YouTube-Suche unter Ida Sophie Hegemann oder über den Link in unseren Shownotes.